Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch wieder hier bei euch zu sein, weil wir ja auch in den letzten Wochen als Familie hier in Verden sind. Wir werden ja Anfang Januar wieder zurück in den Kreis Lippe ziehen und dort wieder in unsere Missionsarbeit einsteigen, die wir dort machen. Aber wir freuen uns, diese letzten Wochen auch noch hier zu sein. Nächste Woche sind wir, wenn alles so gut klappt, auch nochmal hier im Gottesdienst. Und ja, ich will da aber gar kein großes Wort jetzt drüber verlieren, sonst werde ich noch ganz sentimental und traurig und dann werdet ihr auch traurig und dann ist das ja nicht, ne? Wir wollen uns ja freuen heute. Ja, genau, wir sind schon so dabei, unsere Sachen zu packen und zu gucken, wie wir alles so zusammenpacken und wegbringen können. Als wir hier nach Verden gezogen sind, haben wir uns so einen kleinen Schuppen gekauft, weil wir irgendwas brauchten, wo wir unsere Fahrräder und all das ganze Zeug, das draußen so rumfliegt, reinstellen können. Aber diesen Schuppen brauchen wir nicht weiter, wenn wir wieder zurückgehen. Und dann habe ich versucht, den auf eBay Kleinanzeigen zu verkaufen. Und es hat funktioniert. Es hat sich jemand gemeldet, der diesen Schuppen haben wollte, den wir mit viel Mühe und Not, ich weiß nicht, ob ihr diese Schuppen kennt, die, wenn man dagegen läuft, du denkst, da war ja gar nichts. Ja, also das ist so dünnes Blech. Ich wollte mich mal dagegen lehnen und dann dachte ich, das ganze Ding stürzt mir gleich ein. Also, aber mit viel Mühe und Not mussten wir das Ganze zusammenbauen und weil ich mir das nicht wieder antun wollte, dachte ich, ich verkaufe den. Ja. Ich habe dann jemanden gefunden, der den Schuppen kaufen wollte und das war ein ganz lustiges Gespräch dann schon. Der meldete sich sofort und sagte, ja, ich werde den vollen Preis akzeptieren, aber nur, wenn du mir noch einen Kasten Bier dazu stellst. Er kam aus Rothenburg. Ich weiß nicht, ob das was aussagt hier für euch Verdener, dass Menschen aus Rothenburg so handeln. Da dachte ich, alles klar, kriege ich hin, mache ich. Ich bin jetzt ja aufgrund meiner Arbeit jetzt ja nicht so dem Alkohol angetan, aber ne, wir machen das mal. Und dann kam er auch zu dem versprochenen, abgesprochenen Termin an mit einer ganzen Truppe von Männern, weil das Ganze war so abgesprochen, dass sie den Schuppen auch nicht abbauen, sondern man kann den so als Ganzes tragen, auf den Hänger drauf und dann wegfahren. Und dann kamen die an und das war so eine Stammtischgruppe, wie ich später herausgefunden habe, alle so in ihren 50ern und die hatten einen ganz lustigen Abend. Ja, ich weiß nicht, ob die vorher schon was getrunken hatten oder nicht, aber das wirkte auf mich wie so ein paar Ehemänner, die von ihren Frauen mal losgelassen wurden und jetzt Freitagabend dürfen sie dann lustig sein. Ja. Und dann standen wir da so zusammen und haben halt darüber gesprochen, was man halt so redet, irgendwie so ein Smalltalk. Und dann haben sie mir auch ein Bier angeboten. Ich sagte, nee, ich trinke kein Bier. Jetzt nicht, weil ich das aus christlicher Sicht absolut verwerflich finde, sondern einfach aufgrund meiner Arbeit habe ich mich dafür entschieden. Und das war für die erstmal so ein Stimmungskiller, weil ich dann erzählt habe, dass ich eben aus so einer Suchtarbeit komme. Ja? Und dann haben wir im Laufe des Abends immer mehr gemerkt, dass wir sehr unterschiedliche Sichtweisen über das Leben haben und das auch zu ganz unterschiedlichen Arten führt, wie wir das Leben denn tatsächlich leben. Und ich habe gemerkt, dass meine Anwesenheit für die zunehmend unangenehmer wurde, weil ich das halt so ein bisschen dann in Frage gestellt habe. Ich meine, ich habe mir auch ein bisschen Spaß daraus gemacht, das in Frage zu stellen, was sie so erzählten, weil für sie war es tatsächlich so, sie dachten, sie arbeiten die ganze Woche nur dafür, um auf dieses Ziel des Wochenendes hinzuarbeiten und mit den Saufkollegen zusammenzusitzen und eben Bier trinken zu können. Das war so ihr großer Lebensinhalt. Und das ist jetzt vielleicht nur so ein kleines, unbedeutendes Beispiel, aber ich glaube, es zeigt ziemlich gut, wie Grundannahmen, die wir in unserem Leben haben, wie verschiedene Denkweisen dazu führen, was wir in unserem Leben tatsächlich tun. Ja? Ich habe die dann auch zum Gottesdienst noch eingeladen, habe gesagt, hier, Sonntagmorgen kommt man nach Verden, ich predige da auch. Und dann sagten sie, nee, Sonntagmorgen, da würden sie halt erfahrungsgemäß ja nicht so gut drauf sein, weil Samstagabend halt ein bisschen länger geworden ist und so weiter. Das heißt, dieses absolute Ziel, das sie haben, halt diesen Samstagabend in allen Zügen zu genießen, hat eine Auswirkung auf das, was später kommt. Ja? Das war jetzt vielleicht ein bisschen langer Anlauf dafür, dass ich euch Folgendes einmal kurz als Einleitung mitgeben möchte. Es gibt einen sichtbaren Teil unseres Lebens. Ja, das sind die Taten, das ist das, was wir reden, das sind unsere Gefühlsäußerungen. Und das wird bestimmt von unserer Weltanschauung, das ist alles ein bisschen verschoben hier, andere Begriffe, die wir dafür benutzen, ist unser Denken oder unsere Grundannahmen. In der Bibel wird das auch das Herz des Menschen beschrieben. Ja? Also das, was unsere Weltanschauung ist, was unsere Grundannahmen sind, wird bestimmen, was wir tatsächlich tun werden. Und unsere Weltanschauung wird gebildet durch ganz, ganz viele verschiedene Faktoren. Kultur, Medien, Familie, Freunde, Bildungseinrichtungen, Gemeinde, Bibel, Geschichte, Erfahrung, Tradition und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Es wäre sehr spannend, mal gemeinsam sich hinzusetzen und zu gucken, okay, wie ist meine Weltanschauung eigentlich entstanden? Ja, oder woraus setzt die sich so zusammen? Ist die wirklich so rein biblisch und von der Gemeinde geprägt, wie ich mir das tatsächlich wünschen würde? Als Christen sind wir ständig herausgefordert, unsere Weltanschauung durch die Bibel prägen zu lassen. Denn wenn wir das nicht tun, dann wird unsere Weltanschauung und damit eben auch unser Handeln von dem geprägt, was uns natürlicherweise umgibt. Und das ist so die vorherrschende Gegenwartskultur. Da will ich jetzt gar nicht viel tiefer drauf eingehen, sondern ich möchte nur diesen einen Gedanken schärfen. Wir müssen unsere Weltanschauung bewusst bilden. Denn wenn wir das nicht tun, wie ich gerade eben sagte, wird das von außen für uns getan. Jeder von uns hat eine Weltanschauung. Wir können nicht ohne Weltanschauung durch dieses Leben laufen. Jeder von uns sieht die Welt durch eine gewisse Brille. Jeder von uns interpretiert die Dinge, die ihn umgeben, auf eine gewisse Art und Weise und handelt daraufhin. Ja? Und wenn wir als Christen eben uns nicht aktiv darum bemühen, diese Weltanschauung, dieses Denken, unsere Grundannahmen zu bilden, dann wird das für uns getan. Ein Zitat von Francis Schaeffer dazu, genau, hier noch diese Bemerkung, wir können das eben bewusst tun oder es passiert unbewusst mit uns. Ja? Und einfach das, was uns umgibt, führt uns dazu, dass wir in einer gewissen Art und Weise handeln. Ein Zitat von Francis Schaeffer dazu, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ist einer der großen christlichen Denker des letzten Jahrhunderts gewesen. Das Christentum ist nicht eine Reihe von Wahrheiten, sondern die Wahrheit schlechthin. Biblisches Christentum ist die Wahrheit über die ganze Realität. Nicht nur über Religion und biblisches Christsein, ist das verstandesmäßige Ergreifen dieser umfassenden Wahrheit und das Leben im Licht dieser Wahrheit. Der christliche Glaube tritt mit dem Anspruch auf, eine Wahrheit für die vollständige Realität zu sein. Nicht einfach nur für irgend so einen spirituellen Baustein meines Lebens, sondern allumfassend für die komplette Realität. Und das ist meine Einleitung für das, was wir heute machen wollen. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, Junge, es ist 2 Tage vor Weihnachten, wir wollen noch eine Weihnachtspredigt hören. Wie willst du diesen Schlenker jetzt noch schaffen? Und ich hoffe, es wird mir gelingen, diesen Schlenker jetzt noch hinzubekommen auf eine weihnachtliche Predigt. Ich glaube, die Gefahr von Weihnachten liegt darin, gerade auch für uns als Christen, dass wir meinen, schon alles zu kennen. Wenn dann die Krippenspiele gemacht werden und die Weihnachtspredigt kommt, dann schalten wir eigentlich schon ab und sagen, ja, klar, kenne ich Lukas 2 und so weiter, ja, alles schon gehört, ich kenne das alles in- und auswendig. Außerdem habe ich Hunger, der Braten ist zu Hause und die Geschenke warten, die Kinder nerven ein bisschen. Für manche ist Weihnachten dann so ein bisschen Stress, für andere ist es ein romantisch verklärtes Fest, in dem dann irgendwie so ganz schwammig von so Werten wie Frieden und Einigkeit und so weiter geredet wird. Aber irgendwie kommt es dann auch so weit, dass es keinen Unterschied mehr macht. Dass Weihnachten dann irgendwie auch belanglos wird, weil wir uns daran gewöhnt haben. Und ich bin aber davon überzeugt, dass Weihnachten, auch für uns, die wir vielleicht schon lange im Glauben sind, die wir Weihnachten in- und auswendig kennen, dass Weihnachten eine ganze Reihe von Wahrheiten enthält, die unser Denken nachhaltig und tief prägen, wenn nicht sogar ganz neu machen können. Ganz neu bilden und eine ganz, ganz tiefe Bedeutung für unser Leben haben. Und über eine dieser Wahrheiten, die Weihnachten transportiert wird, möchten wir uns heute unterhalten. Nils hat das schon sehr kreativ eingeleitet. Es soll heute darum gehen, dass Jesus als Mensch mit einem tatsächlichen, wahren Körper in diese Welt gekommen ist. Der theologische Fachbegriff dazu lautet Inkarnation. Und ich glaube, dass diese diese Wahrheit, diese Tatsache eine ganz tiefe Bedeutung für unser Leben hat. Und diese Dinge möchten wir heute zusammenführen. In einem ersten Schritt denken wir über die Inkarnation, über die Menschwerdung Jesu nach, auf einer theologischen Ebene, was das Ganze bedeutet. Und werden dann in einem nächsten Schritt darüber sprechen, was das für uns heute zu sagen hat, für unsere Körperlichkeit. Denn wir haben ja heute schon festgestellt, wir sind alle mit einem Körper hier hingekommen. In irgendeiner Art und Weise hat das eine Bedeutung. Wir können diese Tatsache, dass wir einen Körper haben, nicht einfach nur übergehen, sondern wir müssen uns Gedanken darüber machen, was das für uns zu sagen hat, wenn nämlich die Bibel, das Christentum, einen Anspruch darauf hat, Wahrheit für das ganze Leben zu haben, dann hat es auch etwas darüber zu sagen, was mit unserem Körper los ist und wie wir uns damit auseinandersetzen möchten. Das ist der Plan, den ich habe. Jetzt gucke ich auch in meine Uhr, wie viel Zeit ich schon verplempert habe, aber ich glaube, wir sind noch gut dabei. Und das Wort wurde Fleisch, wie die Menschwerdung Jesu unser Menschsein formt. Und ich beziehe mich dort auf eben einen recht bekannten Bibeltext, eigentlich auf ziemlich genau einen Vers daraus, aus dem Johannesprolog in Johannes 1. Den werde ich nicht vollumfänglich auslegen, das wird Nils in den nächsten Tagen irgendwann noch machen. Aber ich möchte den Text heute doch einmal komplett lesen. Johannes 1, die Verse 1 bis 18. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Stehen wir doch auf zum Gebet. Herr Jesus, und du bist als wahrer Mensch in diese Welt hineingekommen. Wir werden gleich noch sehen, was für ein großes Wunder das gewesen ist. Und wir sehen uns einer Welt entgegengesetzt, die eben immer weniger deinen Maßstäben nachfolgt, sich immer weniger von deinem Wort prägen lässt. Und dem wollen wir entgegensteuern. Wir wollen um Gnade beten, dass du uns hilfst, dass du mir die richtigen Worte gibst, heute herauszufinden, wie dein Wort unser Denken ganz neu prägen kann, uns zeigen kann, was Menschsein bedeutet, weil du unser Herr bist. Amen. Das ist der Kernvers, auf den wir uns heute beziehen wollen. Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus, der menschgewordene Gott, was genau bedeutet das? Wenn wir von diesem theologischen Tatbestand der Inkarnation sprechen. Und ich werde jetzt da nicht in aller Tiefe reingehen, sondern ich werde einige Dinge nennen, sonst würde das zu viel Zeit kosten. Manchmal muss man sich, Nils kennt das wahrscheinlich auch so und andere auch, ne? Wenn man so Dinge herausgefunden hat, muss man sich dann später in der Predigt zusammenreißen, das nicht alles dann auch wiedergeben zu wollen, weil das eine große Faszination mit sich bringt. Also was bedeutet die Inkarnation Jesu, dass er Mensch geworden ist? Das bedeutet, dass er ganz Gott und ganz Mensch in einer Einheit gewesen ist. Da ist nichts, was getrennt gewesen ist, nichts, was irgendwie geteilt wurde, nicht in zwei Personen unterwegs, sondern ungetrennt, unteilbar. Ganz Gott und ganz Mensch in einer Einheit und auch unvermischt. Im Laufe der Kirchengeschichte hat es dort immer wieder Streitigkeiten drüber gegeben. Diese Wahrheit wurde immer und immer wieder angegriffen, gerade auch in den ersten Jahrhunderten. Und es ist 451, meine ich, gewesen, zu einem Konzil gekommen, wo am Ende ein Bekenntnis herausgegeben wurde, in dem diese theologische Wahrheit sehr klar formuliert wurde. Ja, ganz Gott und ganz Mensch in einer Einheit, ungetrennt, unteilbar, nicht in zwei Personen aufgeteilt und unvermischt. Wenn wir darüber reden, möchte ich jetzt mit euch 6 Punkte durcharbeiten, was das für uns genau bedeutet oder wovon wir ausgehen. Wenn wir über die Menschwerdung Jesu sprechen, dann reden wir über ein tatsächliches Ereignis. Wenn wir in die Theologie von heute hineingehen, das ist zwar nichts ganz Neues, aber heute ploppt das irgendwie auch nochmal neu auf und leider auch in unseren evangelikalen Kreisen, dann wird zunehmend zwischen Glaube und Geschichte getrennt. Das heißt, es wird gesagt, wenn da irgendwas von der Jungfrauengeburt steht oder auch eben von der Menschwerdung Jesu und du möchtest das tatsächlich glauben, dann glaube das. Tu das gerne und mit Überzeugung, aber erhebe nicht den Anspruch, dass das wirklich tatsächlich so passiert ist. Es ist das, was für dich in deinem Herzen wahr wird, wenn du daran glaubst. Und das hat eine sehr, sehr starke Konsequenz, denn wenn wir sagen, etwas ist nicht tatsächlich in Raum und Zeit passiert, nicht tatsächlich als eine historische Tatsache, dann verliert das, was wir dort glauben, seinen Wert. Der Glaube wird keine Relevanz mehr für die Realität haben. Das Ganze ist nur noch irgendwie ein psychologischer Trick, etwas, das wir uns einreden, etwas, das wir dann irgendwie brauchen, um gut einschlafen zu können. Es ist etwas, was in diese Richtung von positivem Denken geht, aber es hat keine Relevanz. Wenn wir aber über die Menschwerdung Jesu sprechen, dann gehen wir von einem tatsächlichen Ereignis aus. Wir reden darüber, dass Gott, der wahre Gott, wirklich Mensch geworden ist. Nicht als irgendeine nette Geschichte, die wir uns dort ausgedacht haben, sondern als etwas, was tatsächlich passiert ist. Als Entgegnung bringe ich jetzt einen Vers, der mehr auf die Kreuzigung und auf die Auferweckung von Jesu anspielt. Aber Paulus nennt hier ein Prinzip, das eben für alle Ereignisse der Bibel ganz wichtig ist. In 1. Korinther 15, die Korinther hatten irgendwie ein Problem mit der Auferstehung Jesu oder überhaupt mit der Auferstehung, sagt Paulus dann, Leute, wisst ihr, wenn das, was ich euch erzähle, nicht tatsächlich passiert ist, dann ist der ganze Hohn und Spott, der uns begegnet, berechtigt. Dann ist all das Lachen über uns und dass die Leute sagen, dass wir eigentlich irgendwelche religiösen Spinner sind, korrekt, weil es keine echte Bedeutung hat. Aber dann endet er damit und sagt, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Es ist tatsächlich und wirklich passiert. Das griechische Verb für den Begriff schauen in Johannes 1, Vers 14 beschreibt auch ein tatsächliches körperliches Sehen. Es war nicht einfach nur irgendeine Erscheinung, irgendetwas, was man sich psychisch vorstellt, sondern etwas, was wirklich passiert ist. Also, wenn wir über die Menschwerdung Jesu sprechen, dann reden wir über ein tatsächliches Ereignis. Ein nächster Schritt. Die Menschwerdung Jesu ist ein radikales Ereignis. Wenn wir in die damalige Zeit hineingehen, die sehr stark von der griechischen Philosophie geprägt war, dann werden wir sehen, dass das, was hier beschrieben wird und was tatsächlich passiert ist, für die Griechen eine absolut unmögliche Vorstellung war. Für sie war es also völlig dumm sogar, wenn ein Gott Mensch werden würde. Es war das maximal Dümmste, was man sich hätte ausdenken können. In den Predigten über den ersten Johannesbrief hat Nils immer wieder über die Gnosis geredet. Das ist so eine philosophische Denkrichtung, die in dieser Zeit sehr stark ausschlaggebend war. Und die Gnosis hat den Körper als ein Übel gesehen. Ein Gefängnis der Seele, ein Grab des Geistes. Ein griechischer Philosoph, Plutarch, sprach sogar davon, dass es Blasphemie, also Gotteslästerung wäre, Gott in irgendwelche irdischen Angelegenheiten zu verstricken. Das Ziel ist es immer gewesen, sich von der materiellen Welt zu lösen. Sie sind davon ausgegangen, dass die Welt als ein boshafter Akt durch einen Schöpfergott, den sie Demiurgen genannt haben, herausgeschaffen wurde. Also alles, was irgendwie materiell gewesen ist, ist einfach böse. Und es galt, dieser materiellen Welt zu entfliehen. Der Körper wurde auch als Hindernis für eine spirituelle Entwicklung gesehen. Und insgesamt hat das Ganze eben dazu geführt, also diese Weltverachtung, dass die körperliche Existenz abgelehnt wurde. Alles, was mit dem Körper zusammenhing, war einfach schlecht. In gnostischen Texten wird immer wieder betont, dass der Geist und der Körper getrennt werden müssen, um wahre Erkenntnis zu erlangen. Das ist das, was wir ja so aus manchen mystischen Sachen heute auch kennen oder fernöstlichen Religionen. Du musst aus deinem Körper aussteigen, um erst wahre Erkenntnis zu bekommen. Der Körper hindert dich nur aus diesem Weg dazu. Der Körper ist ein niedriges, vergängliches Gefäß, das den göttlichen Funken des Geistes irgendwie gefangen hält. Ja. Und jetzt merken wir nochmal, wie groß das eigentlich ist, was Jesus dort getan hat, wie radikal. Er hat das getan, was das Denken der Zeit absolut verachtet hat. Und dort hinein sagt Gott nun, diese Weisheit der Welt, die will ich zum Narren machen. Das, was alle für völlig verrückt und bekloppt halten, in diesem Umstand möchte ich mich verherrlichen und die Rettung und Erlösung in diese Welt hineinbringen. In dieses weltanschauliche Klima tritt Gott nun als Mensch. Der Ewige erscheint in der Zeit, der Schöpfer erscheint in seiner Schöpfung. Zu dieser Zeit hat sich dann eine Irrlehre auch entwickelt, die als Doketismus beschrieben wurde, die gesagt hat, dass Jesus nur scheinbar ein Mensch gewesen ist. Und darauf antwortet der erste Johannesbrief in Kapitel 4, auch darüber hat Nils gepredigt, dort heißt es dann, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Also die Leugnung der Tatsache, dass Jesus als Mensch in diese Welt gekommen ist, ist für die Bibel so bedeutend, dass sie sie als klare Irrlehre darstellt und damit auch der Boden des christlichen Glaubens verlassen wird. Damit sehen wir, wie groß und umfassend das ist, was Jesus dort getan hat. Die Menschwerdung Jesu, ein radikales Ereignis. Es stand völlig im Gegensatz zu den Weltanschauungen, die in dieser Zeit herrschten und hat gezeigt, dass Gott das Ganze ein bisschen anders sieht als die Zeit im ersten Jahrhundert. Also, genau, im Widerspruch zu den vorherrschenden Weltanschauungen, die griechische Philosophie, der Doketismus, dieser Begriff leitet sich von einem Wort ab, das für scheinbar steht. Dann sehen wir, dass die Menschwerdung Jesu ein notwendiges Ereignis ist. Es ist ein notwendiges Ereignis, warum? Gott sollte offenbart werden. In Johannes 1, Vers 18 heißt es, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und später an Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das heißt, Gott hat gesagt, ich wähle diesen Weg, um vollen Aufschluss über mich zu geben. Ich sende meinen Sohn auf diese Erde, damit gesehen werden kann, wie ich bin. Ja, es war ein notwendiger Weg, den Gott gewählt hat, um sich selbst zu offenbaren. Und dann ist es eben dieser große Umstand, dass wir erlöst werden. In dem Zustand, in dem wir uns befunden haben, getrennt von Gott, kaputt, unfähig, irgendetwas Gutes selber richtig zu machen, wären wir ja gar nicht in der Lage gewesen, zu Gott heraufzukommen, dass wir uns ihm nahen, dass wir ihm entgegengehen, dass wir irgendetwas tun würden, was uns ihm wieder nahe bringen würde. Und er hat sich entschieden, eben den Weg zu uns herabzugehen. 1. Johannes 3, Vers 5, dort wird eben gesagt, um unsere Sünden hinwegzunehmen, ist er gekommen. Markus 10, 45 beschreibt, dass Jesus gekommen ist, um unser Leben zu geben als Lösegeld für viele. 2. Korinther 5, Vers 1, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Er musste als Mensch zu uns kommen, um diese Dinge zu tun. Der andere Weg wäre nicht möglich gewesen. Und das ist wahnsinnig groß. Das ist der Grund, warum wir hier sitzen können. Das ist der Grund, warum wir Hoffnung haben und freudig in die Zukunft schauen können. Wir stehen vor einem Problem. Wir wurden dafür geschaffen, in einer Gemeinschaft mit Gott zu leben, aber wir haben es selber zerstört, weil wir Dinge tun, die Gott nicht, die seinem Wesen nicht entsprechen. Deswegen können wir nicht in seiner Gegenwart bleiben. Aber er hat dieses Problem gelöst. Er ist zu uns gekommen, um diese Sache zu lösen, die wir selber nicht lösen konnten. Die Menschwerdung Jesu ist ein notwendiges Ereignis, um Gott zu offenbaren und uns zu erlösen. Es ist ein liebendes Ereignis. Philipper 2 ist wahrscheinlich ein Lied gewesen, das die Gemeinden gesungen haben. Es ist wie ein Gedicht. Es beschreibt, wie Jesus vom Himmel herabgekommen ist, das getan hat, was er getan hat und wieder aufgefahren ist. Ich möchte diese Verse einmal lesen. Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen. Gott steigt herab und wird Mensch. Er steigt herab in unsere Wirklichkeit mit all den Herausforderungen, Schmerzen und Enttäuschungen. Er tritt in diese Welt, die gezeichnet ist von Ungerechtigkeit, Zerrissenheit und Unfrieden und zeigt damit, dass er kein fernbleibender Gott ist. Es hat damals auch so eine Vorstellung gegeben, dass, wenn Gott existiert, er höchstens so einer ist, der irgendwie in die Welt einmal angestoßen hat, sich dann aber zurückgezogen hat und damit nichts mehr zu tun haben wollte, der fern von den Menschen ist. Aber wir sehen hier, dass er Immanuel ist, Gott mit uns, der sich für uns interessiert, der Teil unseres Lebens sein möchte, der in unser Leben hineinsprechen möchte, der Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und das ist das große Geheimnis von Weihnachten, das uns wirklich in Staunen versetzen sollte. Der Sohn Gottes, das ewige Wort, wird Mensch. Er, der ewig ist, nahm Endlichkeit an, er, dem alles gehört, verspürte Hunger und Durst, er, der niemals aufhört zu wirken, verspürte Müdigkeit. Er, der jegliche Wunden in einem Augenblick heilen kann, verspürte Schmerzen. Dieser Gott ist zu uns herabgekommen. So etwas hat es noch nie gegeben und wird es niemals geben. Auf diese Idee wären die Menschen nie gekommen, weil dieser Gedanke im menschlichen Denken völlig absurd ist, dass ein Gott auf diese Welt herabkommt. Ja, es gibt ja diesen viel zitierten Spruch, schon viele Menschen wollten Götter werden, aber nur ein Gott wollte Mensch werden. Und das zeigt eben seine große Liebe zu uns. Das zeigt den Umfang dessen, was er eigentlich für uns getan hat. Das zeigt, zu wie viel er bereit war. Und das schließt dann nämlich den nächsten Punkt auch, sein großes Opfer, das er gegeben hat. Er hat alles gehabt und ist bereit gekommen, auf diese Welt zu kommen, aus Liebe zu uns, um uns zu erlösen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir uns immer wieder neu klar machen müssen. Eine Wahrheit, die wir immer wieder betonen müssen und die uns nicht kalt lassen darf. Vielleicht ein kleines Beispiel. Könnt ihr euch daran erinnern, an den Moment, wo ihr das erste Mal so ins Hochgebirge gekommen seid? Also ich meine so richtige Berge. Ihr Harz ist noch kein Hochgebirge, das sind noch Hügel. Ja? Ich meine, für euch sind wahrscheinlich die Dünen hier schon richtig krass. Ne? Oder, nein, ich... halte mich zurück jetzt, ja. Aber ich meine, da wo ich herkomme, da haben wir so Berge, die bis 500 Metern gehen. Ne? Aber dann bin ich, als ich das erste Mal in die Alpen gekommen bin, ich kann mich da sehr dran erinnern, das hat mich völlig weggehauen. Ja? Also ich, man kennt das ja so aus dem Fernsehen noch so, aber wenn du dann mal da hinkommst und das siehst, das ist da kannst du den ganzen Tag einfach nur stehen und gucken. Ja?
Und wir hatten dann eine Jugendfreizeit, sind da hingekommen und wir kamen gerade zu dem Zeitpunkt dort an, wo auf der gegenüberliegenden Seite die Sonne die Bergkette berührt hat. Sieht richtig schön aus. Da wird selber jemand wie ich, wird dann romantisch. Und ich habe dann mein Fotoapparat rausgeholt, wollte ein Foto machen, aber wir waren zu langsam. Bis ich mein Fotoapparat raus hatte, war die Sonne halt schon ein bisschen tiefer und der Moment war nicht mehr da. Ja? Wir aber schlau haben gesagt, alles klar, wir fahren höher. Und ne, die Serpentina, zack, 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 hoch und dann erwischen wir wieder diesen Moment. Ne? Sind wir gefahren, aber bis wir alles wieder ausgepackt haben, war es wieder zu spät. Wieder eingestiegen und weitergefahren. So, und dann sind da ja diese Serpentinen und wir haben da gesehen, da war so ein Haus und da saß so ein altes österreichisches Ehepaar. Ja? Und die dachten sich auch wieder, ja, die blöden Deutschen sind da. Ne? Noch nie Berge gesehen, jetzt rasten die völlig aus. Ja? Und haben auch ein paar Sprüche rübergerufen zu uns und so weiter. Aber dann dachte ich, das ist ein ziemlich gutes Bild dafür, wie wir mit altbekannten Wahrheiten umgehen. Jetzt die Österreicher kommen jetzt ein bisschen schlecht weg. Ich hoffe, hier ist keiner da, der mir das übel nimmt. Lasst uns nicht wie die Österreicher sein, die sich daran gewöhnt haben, dass sie diesen wahnsinnigen Anblick jeden Tag sehen. Ja? Sondern lasst uns jedes Mal, wenn wir diese altbekannten Wahrheiten, wie Weihnachten, Ostern und was alles noch dazu kommt, wenn wir das jedes Mal wieder neu lesen, begeistert davon sind, was dort passiert, weil wir diesen Umfang verstehen, der uns dort begegnet. Weil wir die große Liebe und das große Opfer von Jesus sehen, das er gebracht hat. Ein paar Sätze von C.S. Lewis dazu. Er hat das Ganze mal versucht, im folgenden Bild wiederzugeben. Er sagt, zu deinen Füßen liegt dein Hund. Stell dir für einen Augenblick vor, dass dein Hund und alle Hunde sich in tiefstem Elend befinden. Einige von uns lieben Hunde sehr. Wenn es allen Hunden dieser Welt helfen würde, wie Menschen zu werden, wärst du dann bereit, ein Hund zu werden? Würdest du deine menschliche Beschaffenheit ablegen und all diejenigen, die dir lieb sind, hinter dir zurücklassen? Deine Arbeit, deine Hobbys, deine Kunst und Literatur und Musik aufgeben und dich entscheiden, statt mit denen, die dir lieb sind, enge Beziehungen zu pflegen, ihnen nur ins Gesicht zu schauen und mit dem Schwanz zu wedeln, ohne dabei lächeln oder reden zu können. Christus hat die Sache, die ihm am wichtigsten und wertvollsten in dieser Welt war, eingeschränkt, als er Mensch wurde, nämlich seine ungehinderte und ungestörte Gemeinschaft mit dem Vater. Gott ist in der Person Jesu Christi Fleisch geworden. Und hier sollten wir jetzt nicht das Bild von einem gut genährten Hund haben, der vielleicht in euren Wohnzimmern unterwegs ist, sondern von einem Straßenhund, den keiner mag, den keiner möchte, der getreten wird, der bei Wind und Wetter draußen im Dreck sein muss. Die Liebe Jesu wird an der Größe seines Opfers deutlich. Es hat so etwas vorher und nachher in der Weltgeschichte nie gegeben. Gott ist mit uns. Und das ist ein kurzer Einblick nur in die Gedanken, was es bedeutet, dass Jesus Mensch geworden ist. Man könnte noch viel, viel mehr darüber reden. Ich hoffe, dass ich euch eine Idee davon vermittelt habe, wie groß das ist, worüber wir uns hier unterhalten. Und ich möchte jetzt zum zweiten Punkt kommen. Und ich bin mir sehr im Klaren darüber, dass das ein sehr sensibler Punkt ist, über den wir jetzt reden werden. Und ich habe es mir wahrlich nicht einfach gemacht, mich daran zu tasten. Die Themen, die wir sprechen, sind, wie gesagt, sensibel, tragen eine große Sprengkraft mit sich. Aber ich glaube, dass es trotzdem notwendig ist, dass wir diese Themen nicht umschiffen, sondern wir müssen darüber reden, weil das Christentum uns hier etwas anbietet, was besser ist als das, was unsere Kultur, was unsere aktuellen Weltanschauungen uns über dieses Thema zu bieten haben. Es ist eine bessere Geschichte, die uns mehr Hoffnung und mehr Realität bringt, als das, was wir uns momentan so begegnet. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Narrativ kennt. Das ist so ein Modewort, habe ich ein bisschen auch den Eindruck. Überall wird immer von irgendwelchen Narrativen erzählt. Und dahinter steckt eigentlich nur die Bedeutung, dass es eine Erzählung gibt. Ja? Und es gibt verschiedene Narrative, verschiedene Erzählungen in unserer Kultur darüber, was der Körper ist. Ein australischer Ethiker, Nicholas Agar, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, hat mal gesagt, unsere Körper sind wegwerfbare Fluchtkapseln. Sobald sie ihre Aufgabe erfüllt haben uns lange genug am Leben zu erhalten, um elektronische Unsterblichkeit zu erreichen. Das ist ein ziemlich krasser Ansatz, der aber immer populärer wird. Ich weiß nicht, solche Begriffe wie Transhumanismus sind vielleicht schon mal gefallen. Also die Idee, dass unser Körper eigentlich nur eine Hülle ist und nur die Aufgabe trägt, unseren Organismus irgendwie durchzutragen, unseren Geist irgendwie weiterzutragen, bis wir es geschafft haben, in eine Unabhängigkeit von diesem Körper zu gelangen. Ja, und wo wir Alterungsprozesse aufhalten können, Krankheiten absolut aufhalten können, und wir unseren Körper eigentlich so formen und gestalten können, wie wir das möchten. Ja, jemand hat das mal als unseren Körper als formbares Rohmaterial bezeichnet. Das ist eine Meinung, die mittlerweile nicht nur irgendwie so eine völlig abgedrehte Randerscheinung ist, sondern immer populärer wird. Gerade im Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz und Körper werden solche Sachen immer wieder erwähnt. Dann gibt es auf der anderen Seite die Glorifizierung des Körpers. Das ist ein anderes Narrativ. Wenn wir über Fitness und Diäten sprechen, dass alles dafür getan wird, irgendwie immer die beste Version von sich selbst zu sein, die Ernährung absolut perfektioniert wird. Mode ist ein ganz wichtiges Ding, immer gut auszusehen, immer das Beste nach außen hinzutragen. Dann gibt es andere Religionen als weiteres Narrativ, wo es darum geht, eben dem Körper zu entfliehen. Es ist das Ziel, ins Nirvana hineinzukommen, sich von diesem Körper zu lösen. Das sind einige Dinge, die Ähnlichkeiten haben mit dem, was früher eben die Gnosis so beschrieben hat. Und man könnte noch weitergehen, verschiedene dieser Narrative aufzuzählen. Und das ist eben diese Verbindung auch wieder zur Weltanschauung. Das ist deine Weltanschauung und sie bestimmt, wie du heute lebst, wie du eben mit deinem Körper umgehst. Ja. Und die Frage, die wir uns jetzt eben stellen müssen, ist, welchem Narrativ glaubst du? Welcher Geschichte glaubst du? Welche Geschichte erzählst du vielleicht auch eben selber von deinem Körper? Wovon ist das geprägt? Und ich habe eben heute diesen Ansatz oder diese These, dass ich sage, die Menschwerdung Jesu, die Tatsache, dass er, Gott, mit einem Körper in diese Welt hineingekommen ist, erzählt uns eine ganze Menge darüber, wie unser Körper sein soll und wie wir damit umgehen sollen. Was meine ich damit? Ich glaube, dass die Bibel ein sehr radikales und sehr starkes, positives Ja zu unserem Körper hat. Das ist jetzt eine ganz kurze Theologie des Körpers und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich glaube, Predigten haben immer die Funktion, dass sie so ein bisschen antriggern sollen. Sie können niemals vollumfänglich ein Thema wiedergeben. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt so neugierig mache, dass ihr sagt, ey, ich möchte selber über diese Sachen mehr nachlesen und mich informieren, wie es denn so ist. Die Bibel beginnt mit dem Prädikat sehr gut. In 1. Mose 1, 31, nachdem der Mensch geschaffen wurde und Gott auf seine Schöpfung blickt, sagt er, es ist sehr gut, was ich hier gemacht habe. Und hier ist eben ganz, ganz explizit der Mensch in seiner Körperlichkeit auch gemeint. Es ist sehr gut, was hier passiert ist. Und dann haben wir eben diese Tatsache, die wir gerade sehr ausführlich besprochen haben. Jesus wird Mensch und bleibt es auch. Nachdem er seine Aufgabe erfüllt hat, hat er nicht gesagt, ey, jetzt kann ich mich endlich von diesem lästigen Körper wieder befreien und schüttel den ab. Sondern er ist weiter Mensch geblieben. Wir haben die Himmelfahrt, wo Jesus eben als in seiner Körperlichkeit aufgefahren ist. Wir haben später immer wieder Situationen, wo beispielsweise Stephanus Jesus zur Rechten des Vaters sieht. Die Theologie ist sich da, die konservative, orthodoxe Theologie ist sich da ziemlich einig, dass Jesus eben bis heute Mensch ist. Und dann haben wir etwas sehr Bedeutsames, Psalm 139, die Verse 13 bis 14, und ich lese hier aus der NGÜ, wo der Körper als ein Geschenk Gottes an uns beschrieben wird. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Und hier setzt die Bibel einen Gegenpunkt zu dem Denken unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft transportiert uns sehr oft den Gedanken, ey, das, was du dort mit dir trägst, dieser Körper, das ist nicht gut. Du musst das verändern. Und wir sind dann zu solchen krassen Punkten eben gekommen, wo gesagt wird, ey, das ist einfach nur ein formbares Rohmaterial. Wir können das verändern, wir müssen irgendwie das Ziel haben, dort herauszusteigen. Und die Bibel sagt aber in einer sehr, sehr tiefen, seelsorgerlichen Art und Weise, nein, das, was Gott dir dort mitgegeben hat, ist gut. Und das ist eine ganz große und eine ganz starke Botschaft in unsere Zeit hinein, in der es eine Verwirrung darüber gibt, wer wir eigentlich sind. Die Bibel sagt, dein Körper gibt dir eine Identität. Unsere Gesellschaft sagt aber, nein, du musst dir deine Identität irgendwie selber zusammenbasteln. Und was für eine Entspannung ist es doch für uns, wenn wir plötzlich merken und feststellen, ich muss nicht in diesen Kampf einsteigen, ich muss nicht jeden Tag allen beweisen, wie toll ich aussehe, was ich bin und mir irgendetwas erarbeiten, sondern Gott sagt ja zu deinem Körper und gibt dir damit eine Würde, die allein aus dieser Tatsache entsteht, die ich mir nicht selber erarbeiten muss. Und so kommen wir eben in die gesellschaftlichen Diskussionen, die wir heute haben, über Abtreibung und Sterbehilfe und so weiter und so fort. Die eben daher kommen, dass dieses Ja zum Körper nicht mehr vorhanden ist. Dass diese Würde des Menschen eben nicht mehr daher kommt, dass Gott uns geschaffen hat, sondern dass wir uns das selber erarbeiten müssen. Unser Grundgesetz setzt ganz zu Beginn die Würde des Menschen. Aus einem sehr, sehr guten Grund. Und die Schreiber des Grundgesetzes hatten dabei eben dieses biblische Narrativ vor Augen. Und wir leben in einer Zeit, in der wir uns aber immer mehr davon entfernen, die Bibel als Grundlage für unser Denken zu haben. Und deswegen wird unsere Gesellschaft ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, diese Würde des Menschen weiterhin zu begründen. Ohne die Gottesebenbildlichkeit, ohne diese Tatsache, dass der Mensch von Gott geschaffen ist, in all seinen Elementen, die er hat, haben wir keine Begründung mehr für die Würde des Menschen. Ein paar, noch ein Satz von C.S. Lewis wieder dazu, hier mit einem Bild. Das Christentum ist nahezu die einzige unter den großen Religionen, die den Körper durch und durch bejaht. Aus christlicher Sicht ist Materie etwas Gutes. Gott selbst hat einmal einen menschlichen Leib angenommen und wir werden auch im Himmel einen irgendwie gearteten Körper bekommen, der dann ein wesentlicher Teil unserer Seligkeit, unserer Schönheit und unserer Kraft sein wird. Die Bibel, das Christentum macht Dinge neu, macht Dinge anders als das, wie es sonst der restliche Teil der Menschheit gedacht hat. Ein paar Merkmale unserer Körperlichkeit. Wir sind geschaffen mit einer Individualität. Das heißt, wir sind als Mensch einzigartig und in einer gewissen Art und Weise besonders. Und Gott hat uns im Blick. Und das ist ja das große Dilemma, dass wir irgendwie immer mit uns mittragen. Wir haben ja ganz oft so diesen Eindruck, wir werden nicht gesehen, wir werden nicht beachtet. Wir müssen uns selber Gehör verschaffen. Aber hier kommt Gott hinein und sagt, nein, ich sehe dich und ich habe dich so gewollt. Und das ist jetzt hier kein weichgespültes, wir haben uns alle lieb Gerede oder so, sondern das ist etwas, was uns als Mensch tatsächlich echte Bedeutung gibt. Das ist das, was uns wirklich einen Wert in diesem Leben gibt. Gott hat uns als Individuum geschaffen und möchte uns und sagt, es ist gut, wie ich dich geschaffen habe. Gleichzeitig gibt es uns aber auch eine Begrenzung. Dass wir in einem Körper geschaffen wurden, bringt Grenzen mit sich. Wir sind nämlich hier und nicht dort. Wir können nicht überall gleichzeitig sein. Diese Grenzen schützen uns aber auch. Wenn wir die Ränder, die wir als Mensch haben, respektieren, werden wir vor Überforderung geschützt. Grenzen machen Beziehung möglich, weil wir eben nicht diffus sind. Man kann mit uns wirklich in Kontakt treten. Und das ist auch die große Gefahr der Digitalisierung, die wir heute haben. Wir vergessen mit der Digitalisierung, dass wir eine Körperlichkeit haben. Dass wir uns eigentlich als Mensch von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen müssten. Und wir erhalten eine Form. Gott schafft uns als Mann und Frau und hat einen guten Plan dabei. Und dann ist schließlich unsere Körperlichkeit auch Identität. Wir haben nicht nur einen Körper, sondern wir sind ein Körper. Es gibt ja diesen Film Avatar, wo ja die Idee dahinter steckt, dass der Körper eigentlich egal ist und man in jede Art eines Körpers irgendwie einsteigen könnte. Ja, und das ist etwas, was überhaupt nicht dem christlichen Gedanken entspricht. Wir haben einen Körper und das ist identitätsstiftend. Und wir müssen diese Identität nicht selber suchen. In 1. Mose 2, Vers 7 wird beschrieben, dass Gott zuerst den Körper formte und ihm dann den Atem einhauchte. Wir sind zwar mehr als unser Körper, wir sind nicht nur unser Körper, aber wir sind Körper. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal, wenn Kinder irgendwas verbockt haben, dann sagen sie, das war nicht ich, das war meine Hand. Ja, schon mal diesen Satz gehört? Ja. Und ich meine, das ist so ein bisschen kindliche Spielerei, aber da steckt manchmal auch was dahinter. Ja. Es ist ja nicht so, dass das, was wir tun, einfach nur irgendetwas ist, was wir nicht kontrollieren könnten, sondern unser Körper gibt uns eine Identität. Was wir mit unserem Körper tun, beinhaltet unser ganzes Selbst, uns als Person. Jetzt ist es so, dass wir in einer Welt leben, die von Sünde gezeichnet ist. Wir haben Behinderung, wir haben Krankheit, wir haben Scham, wir haben Vergötterung des Körpers. Alle möglichen Richtungen, das Ganze sehr, sehr extrem gemacht werden. Jetzt vielleicht sitzt du hier und denkst, ey, vielleicht geht es dir ja gut, aber mir geht es nicht gut. Ja, ich habe mit Krankheit zu kämpfen. Es geht mir nicht gut. Und die Bibel ist dort auch sehr realistisch und sehr klar. Sie sieht das. Sie spricht davon, dass die ganze Schöpfung unter der Sünde seufzt und auf Erlösung wartet. Aber ich glaube, dass diese, und eigentlich müssten wir uns darüber nochmal extra Zeit nehmen und darüber reden, aber ich glaube, dass Krankheit und Behinderung uns auf die Tatsache hinweisen, dass diese Welt und wir als Menschen darin eben Erlösung brauchen. Aber es ist kein Aufruf dazu, dieser Körperlichkeit zu entfliehen, sondern es ist ein Warten darauf, dass wir in die Erlösung hineinkommen möchten. Solange wir in einer Welt leben, die nicht mit Gott im Frieden lebt, werden manche von uns körperliche Nöte haben und irgendwann kann es auch uns alle treffen. Die Idee, dass im Diesseits vollkommene und anhaltende körperliche Heilung erlebt werden kann, ist aus der Sicht der Bibel ein Märchen. Aber es ist nicht der Zustand, in dem wir stehen bleiben, sondern wir gehen auf etwas zu, was uns Hoffnung verheißt. Es gibt die Scham, es gibt die Abscheu gegen den eigenen Körper. Dinge, die wir oder andere mit unserem Körper getan haben, sind Erinnerungen, die wir irgendwie nicht ablegen können und die uns das Leben schwer machen. Aber auch hier werden wir daran erinnert, dass wir Erlösung brauchen. Und ich glaube, dass wir als Christen, wenn wir diesen Dingen begegnen, mit Mitgefühl reagieren sollen. Weil wir ja am besten wissen, dass die Sünde in dieser Welt ist und dass die Sünde vieles kaputt macht. Aber wir sollten dann einen Ort bieten können, der die Möglichkeit gibt, darüber zu reden und diese Hoffnung zu vermitteln. Was dürfen wir, oder welche Antwort kann die Bibel nun darauf geben? Ich glaube, dass wir anfangen müssen zu verstehen, dass wir eben nicht uns selbst erschaffen müssen, sondern in einem Geschaffensein und zu leben. Zu wissen, Gott hat mich geschaffen und es ist gut so. Er möchte mich so haben. Und die Probleme, die unser Körper hat, sind keine Zeichen davon, dass wir eben unserem Körper entfliehen müssen oder ihm irgendwie auswechseln müssten, sondern ein Hinweis darauf, dass unsere Körper Erlösung brauchen. Und Paul Bruderer, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ist ein Pastor aus der Schweiz, der sich viel mit diesen Themen auseinandersetzt, hat das einmal sehr, sehr, ja, sehr treffend ausgedrückt. Er sagt, die Lösung für unsere Körper liegt im Körper von Jesus und in dem, was er mit seinem Körper für uns getan hat. Jesus schickte nicht einfach seine Seele ans Kreuz, damit unsere Seele erlöst werden kann. Nein, er ging mit seinem Körper ans Kreuz. Diese Tatsache steht in dieser Bibelstelle ausdrücklich im Zusammenhang mit unserer Versöhnung mit Gott. Die eingangs erwähnte Disharmonie zwischen uns und Gott wird aufgelöst durch das, was Jesus mit seinem Körper für uns tat. Jesus erlebte am Kreuz die Nöte, die wir in unserem Körper erleben. Verwundung, Gebrochenheit, Scham und etwas, das wir durchaus Dysphorie nennen dürfen. Die Lösung für unsere Körper liegt im Körper von Jesus. Er ist mit seinem Körper ans Kreuz gegangen und hat damit eine Perspektive geschaffen, die uns eben eine Hoffnung darauf gibt, was kommen wird. Die uns hilft, das, was jetzt heute und hier schwierig und anstrengend sein kann, durchzuhalten, weil wir wissen, dass wir mit diesem Verhalten ihm Ehre geben können und es irgendwann besser wird. Wir sind mit der Frage gestartet, wie Weihnachten unsere Weltanschauung prägen kann. Und wir haben gesehen, dass Weihnachten uns eben diese Wahrheit vermittelt, dass Gott selbst Mensch geworden ist, in einem Körper auf diese Welt gekommen ist. Und das hat eine Auswirkung für uns. Das zeigt uns, dass die Körperlichkeit des Menschen einen innewohnenden Wert hat, den wir uns nicht selber erarbeiten müssen, den wir nicht selber irgendwie erkämpfen müssen. Und das hat eben eine Bedeutung für unseren Körper, der gewollt und gut ist. Wir können von dem Druck frei werden, uns irgendwie selbst erschaffen zu müssen. Wir wissen gleichzeitig aber auch, dass wir Erlösung brauchen. Und diese Erlösung hat Jesus durch die Hingabe seines Körpers erwirkt. Zweiter Korinther 5,21, das ist so eine sehr kompakte Zusammenfassung des Evangeliums. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und ich weiß, dieses Thema ist sehr, sehr brisant. In unserer gesellschaftlichen Diskussion ist das gerade so das vorherrschende Thema. Es ist die Frage, um die gerungen wird, ist, was ist der Mensch? Was ist seine Identität? Und ich glaube eben, dass wir feststellen, dass in dem Maße, wie wir uns von den Grundsätzen der Bibel entfernen, es zu einer ganz großen Verwirrung kommt und zu einem ganz großen Durcheinander. Und es kommen immer irgendwelche neuen Trends, wie die Identität des Menschen neu gefunden werden muss. Und dann stellt man fest, dass das es doch nicht gewesen ist. Und dann wird weitergesucht. Und immer wieder, als ob man so irgendwie vor die Wand läuft und es geht immer weiter und immer weiter. Und ich glaube, dass diese Tatsachen, die wir heute besprochen haben, dort eine ganz große Freiheit bieten. Eine Freiheit geben, zu erkennen, wer wir als Mensch wirklich sind, mit all dem, was nicht gut läuft, was schwierig ist. Aber weil wir diese Perspektive darauf haben, dass eine Erlösung kommt, können wir dieses Leben, das wir jetzt vielleicht auch im Schmerz haben, mit Krankheit, Behinderung und was vielleicht uns alles noch das Leben schwer macht, dürfen wir wissen, wir sind gewollt in unserer Körperlichkeit und das ist eine wahnsinnig große Befreiung. Amen. Dann erheben wir uns noch zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.